Schließlich entschied sich Russell, das Angebot des industriellen Cyrus Eaton anzunehmen, der sich bereit erklärt hatte, die Kosten für ein solches Treffen zu tragen, wenn es in seinem Geburtsort Pugwash in Kanada veranstaltet würde. Dort fand dann tatsächlich im Juli 1957 die erste Pugwash Conference on Science and World Affairs, so wurde das genannt, statt. Auch die Erklärung der Göttinger 18 war kein bloßer Aufruf an die Politik, etwas zu tun oder zu unterlassen, wie er im politischen Leben häufig vorkommt. Vielmehr erregte die Göttinger Erklärung der 18 führenden deutschen Atomforscher deshalb besonderes Aufsehen, weil auch sie mit einer konkreten Ankündigung verbunden war. Sie enthielt den Satz, ich zitiere, jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Das wirkte. Die Erklärung hatte eine weitere konkrete Folge. 1959 führte sie zur Gründung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDW, durch andere Wissenschaftler, überwiegend Physiker, die nicht zur Unterzeichnung der Göttinger Erklärung aufgefordert worden waren, aber deren Anliegen unterstützen, das Anliegen der Göttinger Erklärung unterstützen und durch konkrete Arbeit zur Beendigung des atomaren Rüstungswettlaufs und der damit verbundenen Gefahren für die Menschheit beitragen wollten. Einige der Unterzeichner der Göttinger Erklärung, insbesondere auch Karl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisenberg, konnten von den Gründern gewonnen werden, in der VDW mitzuarbeiten. Die Pugwash-Konferenz von 1957 war erfolgreich verlaufen, hatte in Parallel- und Plenarsitzungen die auch heute noch aktuellen Themen Hazards arising from the use of atomic energy in peace and war und control of nuclear weapons und the social responsibility of scientists behandelt und hatte die Beratungsergebnisse in einer umfassenden Erklärung herausgegeben. Am Ende wurde beschlossen, diese Art von Konferenzen fortzusetzen. Auch war nach Gründung der VDW klar, dass ihre Ziele, also die Ziele der VDW, mit denen der Pugwash-Konferenz und ihrer Nachfolger weitgehend übereinstimmten. Als sich in den folgenden Jahren in einzelnen Ländern Gruppen von Pugwash-Teilnehmern bildeten, bestand Übereinstimmung, dass die VDW für die Bundesrepublik Deutschland, also damals nur Westdeutschland, diese Rolle zu übernehmen hatte, obwohl nicht alle VDW-Mitglieder auch Pugwash-Teilnehmer, die bald Pugwashites genannt wurden, wurden. Die zweite Pugwash-Konferenz fand im Frühjahr 1958 in dem kanadischen Wintersportort Lac Beauport statt und diesmal nahm Weizsäcker teil. An der ersten Konferenz waren noch keine Deutschen beteiligt gewesen. Die Beratungen auf der 12 Tage dauernden Konferenz waren unter dem Titel The Dangers of the Present Situation, The Means of Eliminating the Immediate Dangers and the Means of Relaxing Tensions gestellt. Die vorgetragenen Papiere füllten zusammen mit den Sitzungsberichten 4 Bände mit nahezu 1000 Seiten. In der Folgezeit setzte sich auch in der VDW allmählich die Methode der Pugwash-Konferenzen durch. Sie bestand darin, auf der Grundlage von vorhandener oder in Arbeitsgruppen sorgfältig erarbeiteter Sachkenntnis, die internationalen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit über das mögliche gewaltige Ausmaß von nuklearen Kriegsschäden und über das Risiko versehentlich oder irrtümlich ausgelöster atomare Angriffe, zum Beispiel um einen fälschlich schon unterwegs vermuteten gegnerischen Atomangriff zuvorzukommen, aufzuklären. Dazu gehörte auch die korrekte Abschätzung der begrenzten Wirksamkeit der von den Regierungen geplanten Schutz- und Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung im Katastrophenfall. Ein weiterer wichtiger Beitrag der Packmusch-Konferenzen zur Erhaltung des prekären Friedens während des Kalten Krieges mit seinen wiederkehrenden Krisen bestand in der Nutzung der bestehenden guten Beziehungen zwischen den wissenschaftlichen Akademien und nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften in Ost und West, auch zu solchen Zeiten, in denen die offiziellen Kontakte zwischen den Regierungen abgebrochen waren. Das ermöglichte den Vertretern der Wissenschaft eine Art Paralleldiplomatie, im Englischen Second Track Diplomacy genannt, anzuwenden, indem sie mit ihren Kollegen von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs unter Ausschluss der Öffentlichkeit unverbindlich Optionen für eine Fortsetzung der abgebrochenen oder festgefahrenen offiziellen Regierungsverhandlungen erörterten und in Erfahrung zu bringen versuchten, welche Lösungsschritte für beide Seiten akzeptabel sein könnten. Den Packmuscheids ging es auch darum, die Positionen der eigenen Regierungsseite zu verstehen und auszuloten, inwieweit sie der anderen Seite vermittelbar sein könnten, beziehungsweise welche Alternativen oder Kompromisse es geben könnte. Beide Seiten unterrichteten dann ihre Regierungen über den Verlauf des jeweiligen Treffens und die erzielten Ergebnisse. Den Regierungen stand es dann frei, diese Lösungsvorschläge auf offiziellem Wege auf ihre Brauchbarkeit zu testen, ohne die Packmusch-Quelle zu nennen. So besprach ich einmal als damaliger Sprecher der deutschen Packmusch-Gruppe mit General Altenburg, damals Generalinspekteur der Bundeswehr im Bundesministerium der Verteidigung, die deutsche Haltung zu Abrüstungsfragen, um auf der damals bevorstehenden Packmusch-Konferenz in Polen von konkreten Tatsachen ausgehen zu können. Mehrfach fanden auch Gespräche mit Referatsleitern des Auswärtigen Amtes statt, und in einem Fall nahm einer von diesen Referatsleitern an einem Packmusch-Workshop in Genf teil. Manche Bundesregierungen wussten diese Haltung zu schätzen. Bundesaußenminister und Vizekanzler Willy Brandt empfing drei prominente VdW-Mitglieder, Reiser, Menzel und Lubrich, zum Meinungsaustausch über die Ergebnisse der großen Packmusch-Konferenz von Ronneby im Jahre 1967. Der Außenminister Brandt äußerte die Bitte, über die Packmusch-Delegierten der östlichen Staaten den dortigen Regierungen einen richtigeren Eindruck über die deutsche Haltung zum Vertragsentwurf des Atomwaffensperrvertrags zu vermitteln. Packmusch wurde also eingespannt zum Sondieren von der Regierung. Die Ergebnisse der Ronneby-Konferenz wurden dann von Horst Affeld auf einer Sitzung im Haus Rissen im Oktober 1967 dem Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr, dem Kommandeur der Heeresoffizierschule und weiteren hohen Offizieren erläutert. Die große Packmusch-Konferenz in München im August 1977 wurde vom Bundesminister für Forschung und Technologie eröffnet, dessen Haus die Finanzierung der Konferenz durch die VdW ermöglicht hatte. Der Bundespräsident Walter Scheel, der Bundeskanzler Helmut Schmidt und der Generalsekretär der Vereinten Nationen Kurt Waldheim sandten Grußbotschaften. Bundespräsident Richard von Weizsäcker verlieh Professor Josef Rotblatt anlässlich seines 80. Geburtstags in Anerkennung seiner Verdienste um Entspannung und Rüstungsbegrenzung 1989 das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Man darf wohl sagen, dass die Pugwash-Konferenzen seit ihrem Beginn im Jahr 1957 mit ihrer speziellen Methode nicht unwesentlich zum Krisenmanagement und zur Entspannung im Kalten Krieg und zum Zustandekommen wichtiger Abkommen zur Rüstungskontrolle und zur Vertrauensbildung beigetragen haben. Man kann in diesem Zusammenhang den Partial Test Ban Treaty von 1963 nennen, mit dem Kernwaffentests in der Atmosphäre, unter Wasser und im Weltraum verboten wurden, sowie den Atomwaffensperrvertrag von 1968, den Anti-Ballistic Missile Vertrag ABM von 1972, die Biowaffenkonvention von 1972, die Abrüstungsgespräche, also die Strategic Arms Limitation Talks, abgekürzt SALT, S-A-L-T, und die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Mit Hilfe der VDW hatten deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, über die Pugwash-Verbindungen an diesen wichtigen Entwicklungen teilzunehmen. Dies hatte außerdem die Folge, dass die auf den Jahrestagungen und in den Arbeitstagungen der VDW diskutierten Themen oft den Themen ähnelten, die auf den Pugwash-Konferenzen und Workshops erörtert wurden, sodass diese einem größeren Kreis deutscher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zugänglich gemacht wurden. Aber auch das Umgekehrte kam vor. Die auf VDW-Treffen gewonnenen Erkenntnisse konnten von VDW-Mitgliedern in ihrer Rolle als Pugwash-Heads auf der internationalen Pugwash-Ebene eingebracht werden. Im Laufe der Zeit erweiterten die Pugwash-Konferenzen das Spektrum der von ihnen behandelten Themen. Neben den Gefahren der nuklearen Rüstung, die den Anlass zu ihrer Gründung im Gefolge des Russell-Einstein-Manifests gegeben hatten und die stets im Mittelpunkt des Pugwash-Interesses blieben und den damit zusammenhängenden Themen der nuklearen Abrüstung, der Krisenstabilität, der Verhinderung nuklearer Proliferation, wurden auch die Probleme der chemischen und biologischen Waffen, der konventionellen Rüstung und des Waffenhandels sowie allgemeine Fragen von Friedenserhaltung und globaler Sicherheit, einschließlich der Konfliktlösung in regionalen und ethnischen Konflikten, in die Tagesordnung der Pugwash-Konferenzen, Symposien und Workshops aufgenommen. Dazu gehörten auch die Probleme nachhaltiger Entwicklung in der Dritten Welt, von Bevölkerungswachstum und Migration, von Umweltzerstörung und Energieverschwendung. Die VDW hatte schon bald nach ihrer Gründung die Untersuchung solcher globalen Probleme, die direkt oder indirekt die Sicherheit der heutigen Menschheit und der kommenden Generationen gefährden, in ihr Programm einbezogen. Die Ziele der Pugwash-Bewegung, wie die Pugwash-Konferenzen oft bezeichnet werden, kann man nach Rotblatt unter drei Gesichtspunkten zusammenfassen. Erstens, die Regierungen zu beraten, indem sie ihnen Optionen für die friedliche Lösung von Krisen und gangbare Wege zur Rüstungskontrolle und Abrüstung aufzeigen. Zweitens, unabhängige Wissenschaftler mit den Details der zu lösenden Probleme bekannt zu machen, damit sie ihren Sachverstand wirksam einsetzen können. Und drittens, die Öffentlichkeit über die bestehenden Gefahren zu informieren, damit sie Verständnis für Lösungen aufbringt, die notwendig, aber auf den ersten Blick unpopulär sind und damit die Öffentlichkeit die Politiker unterstützt, die zu solchen Lösungen bereit sind. Auch in den gefährlichen Konflikten der Gegenwart gibt es für die Methode Pugwash ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten. Es ist zu hoffen, dass diese Methode weitere Erfolge erzielen wird. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.